Vielleicht habt ihr in den letzten Tagen Bilder aus Belgien gesehen. Da brennt es. Tausende Hektar von Natur sind betroffen und wo früher Heide, Moor und Wald waren, da sind jetzt verbrannte Flächen. Und irgendwann, viele Flächen sind schon davon betroffen, wird dieses Feuer gelöscht sein. Und dann beginnt etwas Faszinierendes. Auf diesen Flächen wird wieder etwas zu wachsen beginnen. Nicht sofort, und es wird gar nicht so einfach sein, als wäre es nie da gewesen. Manche Spuren dieses Feuers werden sehr, sehr, sehr lange sichtbar sein. Manche Flächen, die werden Jahre brauchen, um sich davon zu erholen. Und trotzdem kann dort, wo heute alles zerstört aussieht, wieder Leben entstehen. Restored, wiederhergestellt. Genau dieses Wort steht heute über diesem Gottesdienst. Und wir haben uns im Grunde die komplette Woche damit beschäftigt. Micha und Lina, die haben schon gesagt, wir haben uns die ganze Woche mit dem Thema Broken beschäftigt. Wir haben eine Woche lang uns mit den Brüchen in unserem Leben beschäftigt. Und ihr könnt uns glauben, das war intensiv und aufrüttelnd und auch teilweise wirklich unangenehm. Und heute Morgen steht über diesem Gottesdienst das ganz andere Wort, restored, wiederhergestellt. Und ich glaube, das wirft eine ziemlich große Frage auf. Was in unserem Leben kann eigentlich wirklich wiederhergestellt werden von dem, was einmal zerstört wurde, was einmal zerbrochen ist? Was wird aus Rissen, die unser Leben bekommen hat? Was wird aus Dingen, die andere in uns zerbrochen haben? Was wird aus Dingen, die wir selbst kaputt gemacht haben? Kann etwas in mir heil werden, das vielleicht schon seit Jahren eine Narbe trägt? Und für manche von euch, die diese GEWO erlebt haben, ist das auch heute Morgen eine ziemlich wichtige Frage. Weil wir haben gestern Abend wirklich gemerkt an diesen Zeugnissen, ihr habt auf jeden Fall etwas über eure Brokenness, über eure Zerbrochenheit erfahren. Ihr habt sie entdeckt. Und gestern Abend wurde einiges ausgesprochen von dem. Vielleicht hat Jesus einiges berührt. Und wir haben gestern auch gesehen, da sind konkrete Schritte gekommen. Und jetzt ist die Frage, was passiert damit? Was macht Gott eigentlich mit dem, was broken ist, was kaputt ist? Aber diese Frage ist weitaus größer als die GEWO. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Denn egal, was du oder ich über Gott glauben, wir alle tragen eine tiefe Sehnsucht in uns. Es wurde in dem Video deutlich, die Sehnsucht, dass Dinge wieder heil werden, dass Dinge wieder zusammengefügt werden, dass Beziehungen vielleicht heil werden, dass unsere Vergangenheit nicht immer bestimmt, wer wir sind und ja, letztlich auch, dass Krankheit, Schmerz und Tod nicht immer das letzte Wort hat. Tief in uns gibt es etwas, das sagt, so wie es jetzt ist, kann es doch nicht bleiben. Und genau an dieser Sehnsucht setzt der christliche Glaube an. Nicht indem Gott sagt, es wird alles einmal wieder wie es war, nein, die Hoffnung, die ist viel größer und viel schöner. Und ich möchte mit euch heute Morgen drei Entdeckungen machen, die diese Sehnsucht nach Wiederherstellung in ein neues Licht stellen. Und die erste ist wahrscheinlich die ernüchterndste. Das heißt, wir tragen Risse einer broken, einer zerbrochenen Welt. Papa, warum sind deine Augen nass? Diese Frage, die hat mir meine Tochter vor ein paar Wochen gestellt, als sie mich zum ersten Mal hat weinen sehen. Und ich musste in dem Moment über die Frage schmunzeln, weil es ja wirklich das erste Mal war, dass sie so Papa weinen gesehen hat. Und ich habe gedacht, jetzt nutze ich diesen Moment, ich nehme sie mit in einen sehr tiefsinnigen Moment und habe ihr dann erklärt, weißt du, weinen tut manchmal gut. Manchmal sind wir traurig oder überfordert mit Dingen, tragen manchmal zu viel. Und in den meisten Momenten tragen wir diese Sachen nicht nach außen. Doch manchmal zu weinen, tut richtig gut, weil sich dann ja zeigt, was einem wehtut und danach fühlt es sich manchmal leichter an. Und meine Tochter hat mir dann in dem Moment tief in die Augen geschaut. Ich war gespannt, was kommt. Und dann hat sie so gesagt, okay, kannst du aber jetzt weiter mit mir Barbie spielen. Dieser tiefsinnige Moment, wo ich gedacht habe, Mensch, jetzt lege ich ihr mal was Grundlegendes da, war dann schnell vorbei. Wie wunderbar sind Kinder. Aber vielleicht steckt in dieser kleinen Situation irgendwie mehr von unserer Lebensrealität, als es uns lieb ist. Da ist ein kurzer Moment etwas, ein unangenehmes Gefühl und es tut weh. Da kommt etwas hoch, Tränen, Trauer, Überforderung und dann geht es sehr schnell weiter. Okay, lass uns weiter Barbie spielen. Und ja, manchmal tut uns Ablenkung wirklich gut und in diesem Moment habe ich es auch sehr geliebt. Aber so oft heißt es doch, zurück auf die Arbeit, zurück in die Schule, zurück zum nächsten Termin, zurück ans Handy. Eine Wohnwoche mit Jugendlichen zu gestalten, bei der man sich eine Woche lang mit dem Thema Broken auseinandersetzt, das hat für mich von Anfang an in einer gewissen Spannung gestanden. Denn gerade Christen kann man ja den interessanten Vorwurf machen, entweder seid ihr Schwarzmaler in dieser Welt, im Hier und Jetzt, und dann vertröstet ihr die Leute einfach auf die Ewigkeit. Ihr redet davon, wie kaputt diese Welt ist, von Schuld, von Sünde, von Leid und Tod, aber anschließend sagt ihr ja, keine Sorge, irgendwann im Himmel wird alles gut. Und wisst ihr was? Ich glaube, das ist auf den ersten Blick auch wirklich ein valider Punkt. Christlicher Glaube kann auch erstmal so klingen. Aber vielleicht besteht unser Problem gar nicht darin, dass der christliche Glaube zu viel über Risse redet in unserem Leben. Vielleicht besteht das viel größere Problem unserer Zeit, wo wir alle mit eingeschlossen sind, dass wir verlernt haben, diese Risse ehrlich anzuschauen, wirklich ehrlich hinzuschauen. Das gilt auch für uns Christen. Wir sind ziemlich gut darin geworden, weiterzumachen, zu funktionieren, abzulenken. Die nächste Serie, das nächste Reel, der nächste Termin. Hauptsache, es wird nicht still. Hauptsache, dieses unangenehme Gefühl kommt nicht hoch. Hauptsache, die Trauer übermannt mich nicht. Denn wenn es still wird, dann könnte ja etwas hochkommen. Trauer, Enttäuschung, Angst. Die Frage, ob mein Leben wirklich so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und vielleicht ist es deshalb so bemerkenswert, dass die Bibel so einen anderen Akzent setzt, der unserer Kultur erstmal vollkommen widerspricht. Im Buch Prediger, da heißt es beispielsweise sinngemäß, dass es besser ist, in ein Haus zu gehen, in dem getrauert wird, als in ein Haus, in dem gefeiert wird. Denn dort wird uns wirklich etwas über unsere Endlichkeit bewusst, über das, worauf es wirklich ankommt. Was für ein seltsamer Gedanke, oder? Die Bibel sagt nicht an der Stelle, Schmerz ist schön, Trauer ist viel besser als Freude, aber sie nimmt die Realität unseres Lebens, ja unseres Erlebens wirklich ernst. Wir tragen Risse in dieser broken Welt. Und genau diese Risse haben wir uns intensiv angeschaut. Und wir sind in dieser Woche am Sonntag ganz am Anfang in der Bibel gestartet, wo wir gesehen haben, Gott schafft den Menschen für die Gemeinschaft mit sich. Eine Welt, über die Gott dann letztlich sagt, sie ist sehr gut. Wenn ihr euch erinnert, Simon, der Prediger von Sonntag, er hat diesen Satz gebracht, wir haben es mit einem Gott zu tun, der das Leben liebt und das Leben schenken möchte. Und er hat dann auch an diesem Sonntag erzählt, dass plötzlich eine Frage in dieser Welt auftaucht. Plötzlich betritt eine Schlange das Spielfeld in dieser Welt und pflanzt eine Frage in all unsere Köpfe. Und diese Frage heißt, meint es Gott gut mit mir? Meint es Gott gut mit mir? Das ist die Frage, die damals aufkam und die sich bis heute zieht, die ein Misstrauen zieht und letztlich den Mensch ja uns entfremdet von Gott, weil wir letztlich davon abrücken, darauf zu vertrauen, dass dieser Gott wirklich das sehr Gute geschaffen hat und wirklich das sehr Gute für uns möchte und dass das sehr Gute bei ihm allein zu finden ist. Und dieser Bruch ist weit mehr als eine religiöse Meinungsverschiedenheit zwischen Gott und Mensch. Er zieht Risse durch unser ganzes Leben. Und genau das haben wir die Woche angeschaut. Wir haben zum Beispiel gesehen, aus Scham entsteht Entfremdung. Wir beginnen uns zu verstecken. Wir haben gesehen, wir erleben Angst. Unser Leben ist mit Ängsten durchzogen und wir versuchen, unser Leben dadurch abzusichern und zu kontrollieren. Wir werden schuldig. Also es ist nicht nur so, dass uns etwas widerfährt, was Menschen uns antun. Nein, wir selbst verletzen andere und tragen zum Bruch in dieser Welt bei. Und dann erleben wir durch diesen Riss eine Selbstunsicherheit. Wie wirke ich auf andere? Wie sehen die anderen mich? Bekomme ich genügend Anerkennung? Ein Blick, der ständig durch diese Unsicherheit um uns selbst kreist. Wir sind ausgehungert nach Liebe. Wir erwarten so oft von Menschen, von Beziehungen, von Sexualität, von Erfolg etwas, das sie nie vollständig tragen können, wofür sie nie vollständig gedacht sind. Und uns den Wert geben und die Liebe geben können, nach der sich unsere Seele sehnt. Und dann am Freitagabend haben wir uns angeschaut, all das führt eigentlich dazu, dass wir lost sind, verloren. Entfremdet von Gott, von dem, von der Gemeinschaft, für die er uns eigentlich geschaffen hat. Scham, Angst, Schuld, Selbstbezogenheit, Liebeshunger, Verlorenheit, das sind nicht einfach unabhängige, voneinander entstehende Probleme. Es sind unterschiedliche Risse, die derselbe Bruch durch unser Leben zieht. Und das Ignorieren dieser Realität hier, das ist kein besonders positiver Blick einfach auf das Leben. Es ist einfach ein Fliehen aus der Realität. Und deshalb möchte ich heute Morgen die Frage stellen, wie erreicht Gott eigentlich in solch einer Welt, ja, in der wir den Schmerz vielleicht manchmal spüren, wenn wir auf Bilder in Belgien gucken und noch weitaus mehr, eine Welt voller Schmerz, aber oft ohne Trauer. Wie erreicht Gott so eine Welt? Und vermutlich, ja, tut er es auf eine geheimnisvolle Art und Weise. Durch Tränen, durch einen Raum des ehrlichen Hinblickens. Ja, manchmal beginnt Gottes heilendes Handeln dort, wo wir aufhören, davonzulaufen und ihm erlauben, um eine Wahrheit auf unseren Schmerz zu zeigen. Wisst ihr, ich kenne die Wut, die aus mir herausbricht, wenn mein Herz voller Enttäuschung und Trauer ist. Und es tut dann immer wieder richtig weh, mir selbst einzugestehen, dass ich mal wieder von einem Schmerzpunkt davongelaufen bin. Wo trifft es aktuell auf dich zu? Vielleicht gibt es etwas, wo du sagst, ist doch nicht so schlimm, wo du immer wieder Dinge verharmlost. Oder wo du sagst, Mensch, andere haben es doch viel schwerer. Ich muss einfach weitermachen. Vielleicht gibt es etwas, worüber du nie wirklich gelernt hast zu trauern. Gott möchte seine Hand auf uns legen und uns die Augen öffnen für die Schmerzpunkte in unserem Leben und eben nicht, um uns dort liegen zu lassen. Nicht, damit wir uns jetzt eine Woche lang eingeredet haben, wie broken wir sind, sondern weil Wiederherstellung Wahrheit benötigt, Wahrheit braucht. Wir können nicht vor Gott bringen, was wir nicht irgendwie selber bereit sind anzuschauen. Und vielleicht beginnt Restored, Wiederherstellung, deshalb mit einem überraschenden Schritt, nicht mit einer Stärke, sondern mit dem Mut zu sagen, ja, da ist ein Riss. Hier tut es weh, hier bin ich schwach. Und dann ist die überraschende Einladung Gottes, ein zweiter Gedanke, wir müssen unsere Narben nicht verstecken. Am Anfang meines Theologiestudiums, da habe ich die Diagnose Diabetes Typ 1 bekommen. Und diese Nachricht damals, die der Arzt mir überbracht hat, das war zu dem Zeitpunkt fast eine Erleichterung. Denn dieser Zeit ging ein Jahr körperliche Symptome heraus und ich war bei unterschiedlichen Ärzten und niemand konnte mir wirklich genauer sagen, was ist. Und es hat mich extrem unsicher gemacht. Und in dieser Zeit sind Panikattacken bei mir entstanden. Wer noch nie eine Panikattacke hatte, der Körper, der gerät in einen extremen Alarmzustand. Herzrasen, Atemnot, Todesangst. Und in diesem Moment fühlt es sich tatsächlich so an, als würde man sterben müssen. Und es war eine unglaublich herausfordernde Zeit. Und noch hinzu kam dann die Scham, sich Menschen anzuvertrauen. Und das Beste, was ich da eigentlich jetzt im Nachhinein tun konnte, war mich da in therapeutische Hilfe zu begeben. Und die mir Gott sei Dank so gut geholfen hat, dass ich seit Jahren keine Panikattacken mehr hatte. Und das kann man nicht pauschal sagen. Einige damit kämpfen ihr Leben lang. In meinem Fall war das wirklich ein Geschenk, ein Wunder Gottes. Und ich darf an der Stelle sagen, ich habe bis hierhin Wiederherstellung erfahren, obwohl da auch Narben geblieben sind. Also das Geschehene ist geschehen und hat mein Leben durchaus erschüttert. Vielleicht hilft uns dieses Beispiel, ein bisschen zu verstehen, was Wiederherstellung bedeuten kann. Heilung begann für mich damals eben nicht, indem ich irgendwie versucht habe, stark zu bleiben, sondern es begann damit, dass ich nicht länger alleine geblieben bin. Und wir haben uns in dieser Woche immer wieder diesen Anfang der Bibel angeschaut. Und wir haben von diesem Bruch gehört, von diesem Riss, der sich durchzieht. Der Mensch nimmt die Frucht, die Gott verboten hat. Und plötzlich heißt es dann, da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Auf einmal gehen ihnen die Augen auf, sie sind nackt und Scham tritt hinein. Und jetzt ist ja interessant, was machen sie? Sie gehen nicht in den Dialog mit Gott. Sie sagen nicht, hey, da ist was passiert, ich habe dir nicht vertraut, es tut mir leid. Sondern sie nehmen Feigenblätter und bedecken sich. Und als sie Gott dann hören, wie er durch den Garten läuft, verstecken sie sich zwischen den Bäumen. Das ist die erste Reaktion des Menschen auf seine eigene Brokenness. Verstecken, bloß nicht gesehen werden, bloß nicht mit dem, was ans Licht kommt, was ich getan habe, dass das ans Licht kommt. Bloß nicht zeigen, wie verletzt ich bin. Bloß nicht zeigen, dass ich Angst habe. Bloß nicht zeigen, dass ich nicht klarkomme. Bloß nicht zeigen, wie sehr ich mich nach Liebe sehne. Bloß nicht zeigen, wie schwach ich wirklich bin. Entfremdung geschieht an dieser Stelle. Und wir haben in dieser Woche auch wirklich festgestellt, dieses Thema ist so sensibel. Uns fällt es so schwer, genau über diese Punkte zu sprechen, uns zu öffnen. Denn uns alle bewegt ja die entscheidende Frage. Was passiert denn, wenn ich wirklich aus dem Versteck hervorkomme? Wenn ich hinter dem Baum hervortrete? Weil aus diesem Versteck hervortreten bedeutet ja, ich mache mich verletzlich. Ich zeige etwas von dem, wo ich nicht weiß, wie der andere reagieren wird. Und diese Angst ist nicht unbegründet. Weil viele von uns, ich eingeschlossen, erlebt habe, dass etwas, wofür ich mich geschämt habe, offenbar wurde und dann hat es irgendjemand gegen mich, gegen uns verwendet. Wir wurden verletzt. Wir haben uns geöffnet und wurden verletzt. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wenn hinter diesem Baum ein Gott wartet, der mich wegen meiner Wunden abstößt, dann bleibe ich doch lieber dahinter. Wenn dort ein Gott wartet, wo ich mich erst reparieren muss, bevor ich kommen darf, ja, dann bleibe ich versteckt. Wenn dort ein Gott wartet, der erst sagt, jetzt krieg erst mal dein Leben wieder in den Griff, dann werden wir die Feigenblätter nie ablegen. Aber genau das ist nicht die Geschichte der Bibel. Denn jetzt geschieht etwas Bemerkenswertes. Der Mensch versteckt sich und Gott sucht und er fragt, wo bist du? Wo bist du? Und es ist nicht so, dass Gott nicht weiß, wo Adam ist. Er läuft hier nicht komplett verwirrt durch den Garten und muss hinter jedem Busch schauen. Hier sehen wir die Einladung Gottes zu dem, der sich versteckt. Adam, komm hervor, zeig dich, komm mit dem, was passiert ist. Und diese Frage, die zieht sich durch die Geschichte mit uns Menschen. Gott gibt den Mensch nicht in seinem Versteck auf. Er sucht, er ruft, er lädt ins Licht. Und deshalb, und da waren wir an diesem Punkt in dieser Woche, dürfen auch wir etwas wagen. Wir dürfen anschauen, was zerbrochen ist, weil wir es nicht alleine anschauen müssen. Wir dürfen es mit dem anschauen, der unsere Zerbrochenheit nicht einfach aus sicherer Entfernung betrachtet. Er schaut nicht einfach meterweit und er betrachtet es von kilometerweit, sondern wir haben es mit dem zu tun, der selbst mitten hineingegangen ist. Woher wissen wir, dass diese Frage, meint Gott es gut mit mir, die in unserem Herzen ja existiert, woher wissen wir, dass die nicht auch in Gottes Herzen ist? Woher haben wir die Gewissheit, dass Gott tatsächlich für uns ist? Und dafür hat er uns ein ewiges Zeichen gegeben. Ein Zeichen, das für alle Ewigkeit besteht. Jesus Christus. Denn der Gott, der im Garten ruft, wo bist du, bleibt eben nicht im Garten stehen und wartet darauf, dass wir irgendwie den Weg zurückfinden. Jahrhunderte später macht er sich selbst auf den Weg. Jesus Christus kommt in diese Welt. Und wir haben über Scham gesprochen. Und Jesus, wir werden Jesus am Ende seines Lebens entkleidet, öffentlich bloßgestellt und verspottet sehen. Er erlebte die äußerste Scham. Er geht hinein in die Scham. Wir haben über Angst gesprochen. Und Jesus, einen Abend vor seinem Tod, ringt er mit dem, was vor ihm liegt. Er zittert im Angesicht des Todes. Diesem Jesus ist unsere Angst bei weitem nicht fremd. Wir haben über Schuld gesprochen. Und Jesus, der einzige Mensch ohne Schuld, nimmt am Kreuz die Schuld auf sich. Er trägt das, was wir nicht gut machen können. Wir haben über den Punkt gesprochen, dass wir über uns selber kreisen und wie viel Gedanken wir uns darum machen, wie ich wirke, wie wir auf andere wirken. Und Jesus, er lässt sich ablehnen, verspotten und verachten. Es wird deutlich an diesem Kreuz, dass sein Urteil letztlich nicht an der Menge hängt, sondern an der Liebe zu seinem Vater. Das sehen wir an seinem Schritt ans Kreuz. Und wir haben gesprochen über den tiefen Hunger nach Liebe. Und ausgerechnet der geliebte Sohn Jesus geht ans Kreuz in die Verlassenheit hinein und schreibt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der jetzt beim Vater zu Hause ist, er geht in die Verlorenheit, damit Verlorene wieder heimkommen können. Seht ihr, was da passiert? Jesus ruft uns nicht aus einer sicheren Entfernung zu, komm endlich hinter deinem Baum hervor. Er geht sogar hinter diesen Baum. Er geht hinein in die Scham, in die Angst, in die Schuld. Er lässt sich verachten. Er geht hinein in die absolute Verlassenheit. Und nur das gibt uns den Mut, die Kraft, auch hervorzukommen. Nicht, weil die Zerbrochenheit auf einmal uns egal ist, nicht, weil Gott über unsere Schuld hinwegsieht, sondern weil Gott selbst getan hat, was wir nicht tun können. Wenn es im Korintherbrief heißt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich. Unsere Entfremdung braucht Versöhnung und diese Versöhnung schafft Gott selbst. Der Gott, vor dem wir Angst haben, mit unserer ganzen Wahrheit hervorzukommen, zeigt am Kreuz, wie weit seine Liebe geht. Was bedeutet das für dich? Welcher Bereich deines Lebens braucht gerade besonders diesen Blick aufs Kreuz? Gestern Abend haben wir davon sehr viel gesehen. Ich glaube, jeder Bereich wurde irgendwie angesprochen. Es ist deine Scham und du musst neu sehen, dass Jesus deine Scham kennt. Ist es deine Angst? Ist es Schuld, die Vergebung braucht? Ist es dieses ständige Kreisen um dich selbst und darum, was andere von dir denken? Ist es dein Hunger danach, endlich geliebt zu werden? Lass dir gesagt sein, du darfst von diesem Baum hervorkommen. Und damit kommen wir noch zur letzten Entdeckung. Unsere Risse haben nicht das letzte Wort. Gestern fiel in dem Zeugnisabend der Satz, ich habe Angst vor nächste Woche, weil ich dann wieder allein sein werde. Und das ist vielleicht das Besondere schon an dieser Woche und das wird deutlich, wie besonders auch Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft ist. In der kommenden Woche steht der ganz normale Alltag an. Und ich möchte euch wirklich an dieser Stelle auch auf etwas vorbereiten. Ihr werdet in den kommenden Wochen mit dieser Zerbrochenheit konfrontiert sein. Vielleicht kommt nämlich genau eine Angst wieder, von der du gehofft hast, sie endlich los zu sein. Vielleicht merkst du, dass diese Verletzung, wo du gedacht hast, auf der Gewo habe ich die doch abgegeben, die tut immer noch weh. Vielleicht begegnet dir diese eine Schwäche, für die du schon 100-mal gebetet hast. Vielleicht fällst du wieder hin. Und dann könnte ziemlich schnell die Frage aufkommen, wenn Gott die Beziehung zu mir wiederhergestellt hat, warum ist dann nicht auch alles andere wiederhergestellt? Was bedeutet es, mit Gott versöhnt zu sein und in einer zerbrochenen Welt mit Rissen zu leben? Genau diese Spannung kannte der Apostel Paulus. Dieser Paulus, er gehörte zu Jesus und er wusste, ich bin versöhnt, ich bin geliebt, ich gehöre zu Gott. Und trotzdem gibt es diese eine Stelle, wir lesen es im 2. Korintherbrief im Kapitel 12, wo davon berichtet wird, dass er unbedingt etwas loswerden wollte. Er nennt es den Pfahl im Fleisch. Wir wissen nicht genau, was es war, aber es war offensichtlich so belastend, dass Paulus dreimal bei Gott flehte, es wegzunehmen. Paulus wollte, dass dieser Riss verschwindet. Und dann antwortet Gott ihm. Und es heißt einfach nur, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Das ist nicht die Antwort, die er sich gewünscht hat. Gott sagt hier nicht, morgen ist es weg. Er sagt, meine Gnade reicht auch hier. Und Paulus lernt hier etwas, was ich gerne mehr verstehen würde. Er lernt, dass er seine Schwäche nicht mehr um jeden Preis bekämpfen muss. Natürlich hätte er sie gerne los, wer nicht. Aber er entdeckt, meine Schwäche, dass diese Schwäche bleibt, bedeutet nicht, dass Gott fern ist. Im Gegenteil. Jesus sagt ihm, gerade hier, gerade dort, wo du nicht stark bist, gerade dort, wo du an deine Grenzen kommst, meine Kraft vollendet sich in deiner Schwachheit. Und dann sagt Paulus, was sehr verrückt ist. Er schlussfolgert aus diesem Satz, den Gott ihm gesagt hat, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Paulus entdeckt hier, ich muss und ich möchte meine Schwäche nicht mehr verstecken. Nicht vor dem, der mich einlädt, hervorzukommen. Und ich muss mich auch nicht mehr an ihr die ganze Zeit verbeißen. Vielleicht gehört sie sogar zu meiner Geschichte. Wie eine Narbe, die davon erzählt, dass etwas geschehen ist. Aber diese Narbe, die zeigt aber auch, wem ich gehöre. Und vielleicht beginnt für manche von uns Restored genau im Hier und Jetzt. Nicht in dem, alles wird heil, ich habe keine Risse mehr, sondern auch hier wird seine Gnade mich weiter durchtragen. Auch hier wird Christus mir begegnen und er wird sogar daraus Dinge zusammenfügen, die ich jetzt noch nicht erahne. Auch hier bin ich sein. Vielleicht ist das bei dir eine körperliche Einschränkung. Vielleicht eine Verletzung deiner Vergangenheit. Vielleicht eine Begrenzung, gegen die du ständig ankämpfst. Eine Last, für die du schon oft gebetet hast. Dann lass dir heute von dem lebendigen Gott neu zusprechen. Meine Gnade, die reicht auch hier. Wo kämpfst du gerade verzweifelt gegen etwas an, das du nicht verändern kannst? Wo brauchst du nicht noch mehr Kraft, sondern die Erfahrung, seine Gnade wird mich auch weitertragen, auch hier. Jungs, könnt ihr mir hier mal das T-Shirt geben? Wir haben so toll gestaltete T-Shirts hier auf dieser Gewo-Woche gehabt. Da steht drauf, not the end. Gestern Abend bei diesem Zeugnisabend war eine besondere Ehrlichkeit da und ich glaube, wir waren auch so bewegt, einmal von dem, was Gott getan hat und wie er auch Dinge gut macht. Aber ich glaube, wir waren auch erschreckt oder auch wirklich berührt, welche Lebensgeschichten hier im Raum sind und welche Brüche da vorhanden sind. Und wir haben auch gemerkt, hier, wir werden gehen, aber da werden einige Risse bleiben. Da werden einige Risse bleiben. Und ich habe gestern Abend so gedacht, das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung bei den Dingen, die bleiben werden. Not the end. Das ist nicht das Ende. Und du kannst es Vertröstung nennen, aber nenn mir eine bessere Botschaft, die es auf dieser Welt gibt. Mir ist so bewusst, wie sehr wir diese Botschaft brauchen, denn das hier ist nicht das Ende. Unsere Hoffnung ist größer. Und sie gründet sich auf jemanden, der selbst Narben trägt. Der Auferstandene trägt Narben. Jesus lebt, der Tod ist besiegt, das Grab ist leer. Und es ist ja interessant, trotzdem sind die Spuren dessen, was passiert ist, noch sichtbar. Die Auferstehung, die macht dieses Kreuz nicht ungeschehen. Aber sie verändert, was diese Narben erzählen. Sie erzählen eben nicht mehr vom Sieg des Todes, sie erzählen von seiner Niederlage. Und die Narben sagen, das Kreuz ist real, der Schmerz ist real und der Tod ist real, aber er hatte nicht das letzte Wort. Und genau deshalb, das ist die Hoffnung, die hier in diesem Raum ist, haben auch unsere Risse nicht das letzte Wort. Denn die Auferstehung Jesu ist nicht einfach das Happy End der Geschichte von Jesus. Es beginnt etwas Neues. Sie ist ein Vorgeschmack, was Gott mit dieser Welt hier vorhat. Und genau deswegen wird in der Offenbarung dieses Bild aufgeworfen, wo Johannes sagt, siehe da, die Hütte Gottes ist jetzt bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Merkt ihr, was hier passiert? Wir haben am Anfang der Woche gestartet mit Genesis 3. Der Mensch versteckt sich vor Gott, er wird entfremdet. Und jetzt lesen wir, Gott wohnt bei den Menschen. Kein Verstecken mehr, keine Entfremdung mehr. Gott und Mensch zusammen, restored. Und dann heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei und Schmerz wird mehr sein. Und schließlich sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Das ist die Hoffnung des christlichen Glaubens. Ja, für heute mögen wir manchmal hören, meine Gnade genügt. Und die Zukunft schreit uns schon mal hin, siehe, ich mache alles neu. Heute gibt es Risse, mit denen wir leben. Heute gibt es Narben, die bleiben. Heute gibt es Gebete, deren Antwort wir nicht verstehen. Aber nichts davon bekommt das letzte Wort. Denn Jesus ist auferstanden. Vielleicht sieht manches in unserem Leben aus wie diese verbrannte Erde. Vielleicht wächst aber auch schon etwas Neues. Vielleicht siehst du davon erste kleine Dinge. Vielleicht aber auch gar nichts. Christliche Hoffnung bedeutet nicht, auf diese Erde zu schauen und sagen, ist doch gar nicht so schlimm. Wir nennen verbrannte Erde verbrannte Erde. Wir trauern, wir schauen hin, wir kommen hinter unseren Bäumen hervor und wir leben manchmal mit den Narben aus der Gnade Gottes heraus. Aber wir glauben nicht, dass verbrannte Erde das Ende ist. Denn der Gott, der Jesus aus dem Grab gerufen hat, sagt, siehe, ich mache alles neu. Siehe, das ist nicht das Ende. Unsere Risse haben nicht das letzte Wort. Jesus hat es. Ich möchte noch beten. Großer Gott, wir danken dir, dass du einen sehr ehrlichen Blick auf unser Leben beschreibst und auch mit dieser Welt uns einen sehr ehrlichen Blick empfiehlst. Und danke, dass wir in dieser Woche wirklich ehrlich hinblicken konnten. Und ich bete, dass es dabei nicht bleibt. Ich bete, dass wir zu Menschen werden, die ehrlich dorthin schauen, wo Zerbruch ist. Die sich bei Überforderung Hilfe holen. Beim Mensch, aber letztlich bei dir. Du bist der Einzige, der Dinge drehen und wenden kann, der aus verbrannter Erde eines Tages Dinge neu machen wird. Und ich danke dir für alles, wo wir das schon erleben durften, wo deine Gnade sich in unserem Leben zeigt, wo wir sie erkannt haben. Ich bete, dass wir das noch viel, viel mehr verstehen. Aber ich bete, dass diese zwei Hoffnungen uns so sehr verändern, dass du diese Welt, dass du uns mit dir versöhnen möchtest und dass du eines Tages alles neu machen wirst. Und ich bete, dass diese Hoffnung unser Leben flutet und dadurch auch das Leben in den Städten, wo wir uns befinden. Ob jetzt hier in Gießen, ob in Spanien. Und wir beten, dass diese Hoffnung, dass es da etwas gibt, was nicht so bleiben muss, unsere Zerbrochenheit, dass es dafür Hoffnung gibt, dass das in diese Welt getragen wird und noch viele weitere Menschen in unserem Umfeld diese hoffnungsvolle Botschaft erkennen. Danke, dass du uns dabei gebrauchen möchtest und wir dich eines Tages sehen werden. Amen.